Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Heute ein super spannender Gast bei uns im Podcast, Stijn van der Straten. Er ist CEO der Crypto Finance AG. Und wir werden heute über Kryptowährungen, Regulierung und den Weg vom Wachstumsunternehmen in den Konzern besprechen. Stijn, freut mich, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
Gut, danke Jakob. Schön hier zu sein heute, danke.
Stijn, erzähl doch mal unseren Zuschauern, was Crypto Finance genau macht. Ich weiß es ja schon ein bisschen, hast mir schon auch schon davon erzählt. Also ist ja super spannend. Erzähl doch mal.
Ja, also wir sehen uns als Brückenbauer für die Finanzindustrie. Wenn unsere Kunden in die Blockchain-Technologie gehen möchten, sei das über Anlageklassen oder andere Projekte, dann sind wir praktisch die Brücke von der traditionellen Welt in die technische, sehr teilweise komplexe Blockchain-Welt. Wir bieten unseren Kunden Verwahrungsservices, aber auch Handel an, sowie andere Blockchain-basierte Projekte und auch Beratung.
Stijn, wer sind denn genau eure Kunden?
Ja, beispielsweise ein Kunde, den ich öffentlich nennen kann, ist die Zürcher Kantonalbank. Die Zürcher Kantonalbank hat ja seit einigen Monaten ein Krypto-Offering in ihrem Banking und da stellen wir den Handel zur Verfügung.
Wie würdest du denn den Einfluss beschreiben von Kryptowährung und Blockchain-Technologie auf das gesamte Finanzsystem?
Ja, ich glaube, hier muss man unterscheiden. Einerseits die Anlageklasse und andererseits die Blockchain-Technologie. Vielleicht erst zur Anlageklasse. Die Anlageklasse ist natürlich für den Anleger sehr interessant. Wir hatten das schon im 2018 gesagt, dass eine Beimischung von Bitcoin in einem Portfolio-Kontext von circa 1-2% durchaus Sinn macht. Damals wurden wir noch belächelt, als dann BlackRock ihren ETF in den USA lanciert hat und dann eben genau diesen Research publiziert hat, dann haben wir uns doch auch bestätigt gefühlt. Wir waren einfach 4 Jahre früher und ich denke, das macht absolut Sinn im Portfolio-Kontext als Beimischung in der alternativen Klasse. Auf der Technologieebene, da stellt es sich etwas anders dar. Da habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten in der Finanzindustrie, auch wenn ich ins Backoffice schaue, meine Prozesse viel effizienter zu gestalten über die Blockchain-Technologie, meine Prozesse auch zu öffnen im Sinne von einer Plattformtechnologie, also andere Finanzdienstleister anzubieten, die mir vielleicht Risiko vom Buch nehmen oder zusätzlich Risiko aufs Buch nehmen, je nachdem, wie mein Risikoappetit heute ist. Ich denke, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wenn man ins Zahlungssystem schaut. Also gerade dieses Jahr waren die Stablecoins, also wurden wirklich gehypt. Und ich glaube, bei der einen oder anderen Bank ging auch nachts das Licht nicht aus, weil man sich ganz genau angeschaut hat, was sind diese Stablecoins und wie gefährden sie das traditionelle Zahlungsverkehrssystem. Und auch hier sehen wir natürlich erste Anzeichen. SAP beispielsweise hat ein Projekt, Stablecoins direkt in SAP einzubinden als alternative Zahlungsmöglichkeit für Konzerne im internationalen Cash-Management. Also hier tut sich einiges. Ja, und hier müssen die Banken schauen, dass sie den Anschluss nicht verlieren.
Würdest du sagen, es gibt vielleicht auch so ein bisschen einen Kampf zwischen dem alten Finanzsystem gegen das neue? Kann man das so sagen?
Ja, ich würde es nicht als neues Finanzsystem bezeichnen. Wir befinden uns in einer sehr, sehr regulierten und eher starren Welt im Finanzsystem. Ähnlich wie in der Pharmabranche, sehr, sehr reguliert. Und ich kann nicht von heute auf morgen auf neue Technologien setzen und das sehe ich auch nicht. Was ich aber auf jeden Fall in den nächsten 5-10 Jahren sehe, ist ein hybrides Finanzsystem. Also, dass die neue Welt parallel aufgebaut wird, teilweise an das alte System andockt und über Zeit auch ersetzt. Ich denke, im Kodak-Moment wird es zumindest im globalen Bereich oder im Overall-Bereich so nicht geben, aber die Transition wird relativ schnell vonstatten gehen und das sehen wir auch.
Ja. Stijn, warum haben Kryptowährungen warum beflügeln die Fantasie bei den Leuten? Kannst du das mal vielleicht ein bisschen beschreiben? Du hast ja jetzt viel Erfahrung auch mit dieser Technologie.
Ja, also Kryptowährung, vielleicht Bitcoin hier als größte Kryptowährung. haben natürlich die Faszination, dass sie dezentral organisiert sind. Mhm. Ja, ich habe keine Regierung, die hinter dieser Währung steht, die diese Währung beeinflusst. Bitcoin ist eine Währung, sage ich mal, die dezentral über Code funktioniert, der auch einsehbar ist für alle, der ist öffentlich. Jeder kann sehen, wie Bitcoin organisiert ist, was, wo, wie, wann passiert und in welcher Form. Also es ist sehr, sehr transparent und die Menge kann nicht ausgeweitet werden. Ja, und das macht es doch als, zumindest in der geopolitischen Lage, in der wir uns jetzt befinden, auch mit den tatsächlichen Inflationen, die wir teilweise sehen. Hier ist es noch etwas weniger, aber wenn man beispielsweise nach Lateinamerika schaut, wenn ich in die Türkei schaue, wo Bitcoin sehr populär ist, das sind die Länder, die halt auch mit einer sehr hohen Inflation zu kämpfen haben. Und das macht es interessant. Für viele ist es auch ein Hedge, ähnlich wie Gold. Also von dem her ist die Faszination schon da. Und dann natürlich bei der jüngeren Generation, einerseits ist es Instant, sprich, ich muss, wenn ich Bitcoin kaufe und verkaufe, dann sehe ich den Verkauf und kaufe auch sofort in meinem Portfolio. Ja, wenn ich beispielsweise eine Novartis-Aktie kaufe, dann habe ich ein Settlement von T+1 oder T+2. Die junge Generation wundert sich, Mensch, jetzt habe ich doch gestern verkauft, wo ist denn die Cash-Seite? Ja, in Krypto funktioniert das instant. Und es ist 24 Stunden, 7 Tage, 365 Tage im Jahr. Ja, das sehen wir auch, wenn über das Wochenende beispielsweise geopolitisch sich was tut oder wirtschaftlich was tut, dann sind es natürlich immer auch die Hedgefondsmanager, die das versuchen über Krypto dann abzuwickeln, weil der Markt ist offen. Ja, und da muss ich nicht bis am Montag warten, das macht es natürlich auch spannend. Dann haben wir auch sehr viel Spekulation im System, im Kryptosystem natürlich, kleine Währungen, die sehr stark reagieren, weil sie sehr illiquide sind, wo dann auch sehr intransparente Dinge vonstatten gehen, die wahrscheinlich im traditionellen Markt so nicht okay sind. Aber das sind Nebenerscheinungen, ja.
Das heißt also, Liquidität ist wichtig, Inflationshedge können digitale Währungen auch sein, also jetzt Bitcoin hast du genannt. Ja. Und dann die Verfügbarkeit, also die fortlaufende 24 Stunden Möglichkeit zu traden. Du hast das Stichwort Regulierung vorhin auch noch genannt. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch FTX, den Skandal, die Plattform, die hops gegangen ist. Wie wichtig ist Regulierung im Kryptomarkt?
Also sie ist nicht nur für den Kryptomarkt wichtig. Ich denke, überall da, wo es um Geld, um Finanzen geht, ist Regulierung enorm wichtig. Die Geschichte zeigt, wenn wir keine Regulierung haben, dann geht es sehr schnell schief. Dann werden Kundengelder mit eigenen Gelder vermischt und dann geht es sehr schnell schief. Ja. Die Verlockung ist einfach auch dann zu groß in Organisationen, die nicht governance-mäßig so organisiert sind, wie sie sollten, dass dann, ich sag mal, Geld abhanden kommt. Ja, von dem her ist im Finanzsystem Regulierung extrem wichtig. Ja. Das sind dann Pharma, ich habe es vorher genannt, da geht es um die Gesundheit. Gesundheit ist extrem wichtig, aber ich denke, die Finanzen sind auch extrem wichtig und das sollte schon reguliert sein. Also Regulierung ist grundsätzlich mal extrem wichtig, weil das geht einher mit Vertrauen. Und im institutionellen Bereich, also im Markt, in dem wir tätig sind, geht es ohne Regulierung sowieso nicht. Also ich wurde gestern auch gefragt, wie ist es denn reguliert zu sein? Für mich stellt sich die Frage gar nicht. Das ist eine Voraussetzung, damit ich überhaupt in dem Markt, in dem ich tätig bin, antreten kann. Ja, das ist eine Voraussetzung. Ich muss reguliert sein. Und FTX ist ein sehr schönes Beispiel. Wir waren auch Kunde bei FTX als Firma. Wir hatten dort unsere Derivate für das Hedging über die Plattform. Extrem super programmierte Plattform. Wirklich klasse. Ja, state of the art. Super gemacht, super effizient, für den Kunden einfach zu bedienen, extrem professionell. Nur hinten dran, ja, das ganze, die ganze Governance, wie das Unternehmen organisiert war, die sind so schnell gewachsen und hatten auch in der Geschäftsleitung, aber auch in den Schlüsselpositionen wenig erfahrene Banker, die sich natürlich mit Regulierung auskennen, die Prozesse so organisieren, wie sie zu organisieren sind. Und dann geht es, wie gesagt, sehr schnell schief. Die FTX-Gründer und Mitarbeiter waren hervorragend in der Programmierung der Plattform und auch wie sie das gemacht haben. Aber im klassischen Bankengeschäft, wenn es darum geht, meine Risiken zu managen, meine Risiken zu segregieren und die auch zu evaluieren, da sind sie kläglich gescheitert. Und dann, jetzt kann man unterstellen, war es mutwillig oder nicht. Das hat das Gericht dann gezeigt, aber die Plattform war sehr gut, aber an der Governance ist gescheitert und deshalb ist Regulierung auch extrem wichtig, weil sonst werden wir weitere Fälle sehen und dann geht es ans Vertrauen und dann wird diese Asset-Klasse auch so nicht überleben.
Wie seid ihr denn durch diese Zeit gekommen, gerade jetzt im Strudel des FTX-Skandals?
Ja, also FTX war natürlich damals sage ich, ist noch gar nicht so lange her, aber für uns im schnellen Geschäft ist das natürlich schon eine Ewigkeit her, weil sehr viel passiert ist seitdem. War das natürlich auch ein Schockmoment, weil wir FTX natürlich auch als Gegenpartei hatten. Wir haben unsere Gegenparteirisiken in dem Sinne jetzt dann sehr gemanagt, aber ich kann mich noch ganz genau erinnern an das Wochenende, wo wir dann doch auch noch einige Meetings hatten über den Samstag und den Sonntag und am Montag war es dann soweit. Wir konnten aber noch genug Assets eigentlich sicherstellen. Hatten dann ein kleines Exposure am Ende des Tages, was wir dann im Hedgefonds vor 2 Jahren verkauft haben, mit einer positiven Rendite. Also für uns ist eigentlich alles gut gegangen, weil wir eben auch unsere Risiken professionell managen. Mhm. Ja, und wir sind reguliert und das gehört für uns zum Tagesgeschäft, auch in solchen Situationen on top of the game zu sein. Es ist natürlich immer etwas hektisch, was viel mehr wehgetan hat, war die Tatsache, dass es im traditionellen Finanzmarkt sofort hieß, wir haben es doch gewusst. Ja, es ist alles Betrug. Lug und Betrug. Da hatten wir ein bisschen Gegenwind. Was uns dann aber im Nachhinein geholfen hat bei FTX, war eigentlich die Tatsache, dass sich die Industrie wieder verinnerlicht hat, wie wichtig das Management von Gegenparteirisiken ist und dass man sich das eben anschauen muss und dass FTX, eine Plattform auf den Bahamas, eben nicht das gleiche Counterparty-Risk aufweist, wie beispielsweise eine Crypto Finance, die Teil der deutschen Börsegruppe ist. Ja, also das war dann für uns auch ein USP, sage ich mal, ja, also ein Nachteil, der sich dann aber in ein USP verwandelt hat.
Stan, wie siehst du denn die Situation mit Firmen wie Strategy? Also Michael Saylor ist ja sehr prominent auch im Kryptomarkt oder Vertreter von Bitcoin. Wie siehst du das als systemisches Risiko, dass eine Firma so hohe Bestände hat? Oder generell, wie ist das, wenn Firmen hohe Bestände an Kryptowährungen halten? Wie siehst du das?
Hier auch wieder gibt es zwei Seiten. Also einerseits wurde Strategy ist der Michael Saylor mit Strategy an den Start gegangen, eigentlich als Proxy, damit über die Aktie Unternehmen und Investoren in Bitcoin investieren konnten. Damals konnten sie das noch nicht. Dann Coinbase war die zweite gelistete Unternehmung, die eine sehr hohe Korrelation am Kryptomarkt hatte. Und natürlich haben wir immer noch Strategy am Markt. Aus meiner Sicht jetzt mit den Bitcoin-ETFs, die verfügbar sind, stelle ich den Business Case etwas in Frage. Für mich ist es etwas ein Upper Tail Risk. Ja, wenn der Kurs unter 70 fällt, dann kommt auch Strategy in Zugzwang. Und dann muss man sehen, wie sich das verhält. Das könnte dazu führen, dass dann kurzfristig sehr große Mengen von Bitcoin auf den Markt geschmissen werden, was dann zu Kursverlusten von 20-30% durchaus führen kann, vielleicht auch 40, vielleicht auch 50. Das muss man sehen. Für mich sind das aber kurzfristige Kursrückgänge, die, wenn man in 10 Jahren rauszoomt, auf dem Kurschart über 15 Jahre sich gar nicht mehr bemerkbar machen. Ja, kurzfristig kann das für etwas Hektik sorgen, aber mittelfristig sollte das kein Thema sein. Von dem her sehe ich dem eigentlich gelassen entgegen. BlackRock ist wahrscheinlich noch größer, wobei da im ETF ist es natürlich wieder diversifizierter. Da werden die Kunden nicht alles auf einmal auf den Markt schmeißen. Aber wir sehen schon doch auch eine Auswirkung, wenn der ETF schwankt, ja, wenn die Zuflüsse oder Abflüsse auf den Markt gehen.
Du hast ja jetzt auch eine spannende Zeit hinter dir. Du hast ja die Crypto Finance, warst ja hautnah dabei, als es ein Startup, ein Wachstumsunternehmen war. Jetzt seid ihr Teil eines Konzerns. Was hat sich denn verändert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wir sind als Startup gestartet. Ich muss aber dazu sagen, wir hatten immer den Anspruch, dass wir die Asset-Klasse wie ein reguliertes Unternehmen behandeln. Wir haben nicht bei den ICOs mitgemacht etc. etc. Das heißt, für uns war immer klar, wir möchten die FINMA-Lizenz in dem ersten Schritt und dann allenfalls weitere Lizenzen. Und als solches haben wir uns von Anfang an an die Regeln gehalten. 50% der Mitarbeiter waren immer Finanzleute aus Banken, Asset Manager. Das heißt, wir kennen die Regeln. Natürlich hatten wir auch die Blockchain-Experten und die technischen Experten. Aber uns war immer wichtig, dass wir uns an die Regulierung halten. Und als solches bin ich schon in einem Korsett aufgewachsen. Der Cultural Clash ist sicher noch mal höher, wenn ich als reines Startup von so einem großen Unternehmen wie die Deutsche Börse integriert werde. Für uns war der Kulturschock nicht ganz so hoch, weil wir natürlich schon im regulierten Umfeld waren und uns an Regeln gehalten haben und uns auch diese gewöhnt waren. Aber natürlich ist es schon nochmal ein anderes Biest. Ja, es hat Vorteile, Nachteile.
Was würdest du denn sagen? Hat so was sind Unterschiede?
Naja, ich muss mich nicht mehr um Kapital kümmern. Wir sind Teil einer langfristigen Strategie bei der Deutschen Börse, wo die digitaler Finanzmarkt Kernpiller ist eigentlich. Und von dem her ist die langfristige Finanzierung sichergestellt, die Strategie steht. Ich muss nicht mehr meinem Kapital nachrennen wie einem Startup, was auch natürlich sehr stressful sein kann. Ich habe die Deutsche Börse als großen Finanzmarkt im Infrastrukturprovider im Rücken. Das hilft mir im Markt. Das bildet Vertrauen, weil wir sind nicht irgendjemand, wir sind Teil der Deutschen Börsegruppe. Nachteile sind beispielsweise, dass es natürlich für alles und jede Situation in so einem Konzern einen Controller gibt, ein Team gibt, die alles wissen müssen. Beispielsweise, wie viel Papier, WC-Papier braucht ein Mitarbeiter am Tag, wie viel Wasser wird verschwendet pro Mitarbeiter am Tag, wie kommt der Mitarbeiter ins Office, für das Reporting eines DAX-Konzerns, ich glaube, das ESG-Reporting war das. Da muss ich sagen, ja gut, also da habe ich eigentlich andere Themen, die wichtiger wären. Ja, vor allem haben wir die Kapazitäten auch nicht, uns darum zu kümmern.
Du bist ja auch in den USA unterwegs, also ihr seid ja auch global am Expandieren. Die USA ist ja sehr kryptofreundlich, ja, vor allem jetzt mit der neuen Regierung. Wie siehst du die Auswirkungen, die das auf Europa hat? Kannst du dazu was sagen?
Ja, es war spannend zu sehen. Vor 3 Wochen war ich in den USA, in New York, habe an einer Konferenz teilgenommen, war dort auch im Panel. Und die positive Stimmung, wie sich das gewandelt hat mit der neuen Administration, ist also Wahnsinn. Ja, also von 0 auf 100. Es ist eine Aufbruchsstimmung. Die Stimmung ist sehr gut. Der Support von den Behörden ist jetzt auch da. Die Regulierung wird klarer. Das wirkt sich natürlich für Europa als Druckpunkt aus, weil Know-how und Kapital fließt dahin, wo natürlich die Aufbruchsstimmung ist, ja, und wo ich würde nicht sagen, die Regeln am tiefsten sind. In den USA ist es auch sehr reguliert. Bis anhin war es so, dass die Rechtsrisiken sehr hoch waren unter der vorhergehenden Administration. Das hat sich geändert. Und von dem her wird jetzt viel mehr Kapital und Know-how in die USA fließen. Und Europa hat sowieso schon das Problem, dass es sehr schwierig ist, für ein Startup Funding zu bekommen. In den USA ist das deutlich einfacher. Und das wird Druck ausüben auf Europa, wieder ins Hintertreffen zu geraten, wenn es um Innovation geht.
Mhm. Kannst du vielleicht auch was zu dem praktischen Nutzen von Bitcoin, Blockchain sagen? Also ich sag mal für den normalen Bürger. Wie wird sich das entwickeln in der Zukunft?
Ja, also abseits der Asset-Klasse Cryptocurrencies, wie wir es besprochen haben, denke ich, wird der Bürger oder nicht so viel davon sehen. Oder ich denke ans Internet, ans TCP-IP-Protokoll. Ich weiß nicht, wie viele Menschen auf der Straße das TCP-IP-Protokoll erklären können, aber wir nutzen es täglich 100 Mal, wenn eine E-Mail verschickt wird. Ähnlich wird es wahrscheinlich bei Blockchain sein. Mhm. Blockchain wird sich im Hintergrund als Technologielayer halten, auf dem nachher sehr viele Applikationen laufen, die wir täglich nutzen. Zahlungsverkehr, höchstwahrscheinlich im Zahlungsverkehr sehr viel. Ich hatte das Beispiel schon mal angebracht. Ich fahre ein elektrisches Auto, parke. Auf dem Parking beziehe ich Strom vom Gebäude nebenan. Das löst Zahlungsströme aus. Mein Auto bezahlt das automatisch. So wie wickle ich das ab? Das ist eigentlich eine Plattform mit verschiedenen Stakeholdern und das kann ich über Blockchain gut machen. Aber das sind teilweise auch sehr komplexe Prozesse, die das System sehr viel effizienter machen, die auch neue Möglichkeiten bieten. Ich kann Geld programmierbar machen, damit kann ich Automatisierung in Prozesse reinbringen. Und das werden wir weniger sehen, also uns dessen bewusst sein, aber es wird natürlich ganz neue Möglichkeiten schaffen und auch die Effizienz und die Geschwindigkeit nochmal deutlich steigern.
Also Effizienzgewinnung, Geschwindigkeit wird sich erhöhen und völlig neue Möglichkeiten, also eine neue Welt, die sich da eröffnet auch. Zum Abschluss, Stan, hätte ich noch eine Frage. Was sind eure Pläne jetzt mit Crypto Finance, jetzt auch im Zusammenschluss mit der deutschen Börse, mit diesem starken Partner für die Zukunft?
Ja. Momentan ist die Party in Europa. Nach MiCA haben wir einen extremen Zulauf von europäischen Banken, die wir momentan am Onboarden sind. Wir kommen kaum nach. Das ist mal, hier werden wir sicher einer der führenden Player werden im europäischen Markt. Wir werden nach UK expandieren. Wir schauen uns das an, vor allem mit dem bilateralen Abkommen, was momentan in Arbeit ist zwischen der Schweiz und UK. Und für nächstes Jahr, extrem spannend und ich freue mich darauf, schauen wir nach LATAM. Wir schauen uns Brasilien und Argentinien sowie Mexiko an. Ich denke, das sind Riesenmärkte und auch dort momentan eine recht hohe Inflation. Das kennen wir von Lateinamerika. Auch dort ist Bitcoin als Werterhaltung interessant. Dort möchten wir auch als Brückenbauer für die lokalen Banken tätig sein. Für gewisse Banken sind wir schon tätig im europäischen Markt. Und ja, sehr spannender Markt, auch wenn ich vor allem nach Argentinien schaue, momentan unter Milei, wie da wieder Kapital in den Markt fließt, wie da wieder Aufschwung herrscht. Also freue ich mich drauf. Neuen Markt, Wachstumsstrategie in Lateinamerika, aber natürlich auch hier im heimischen Markt. Wir werden neue Produkte auf den Markt bringen. Wir werden die Kryptowelt, aber auch die Blockchain-Welt innerhalb der deutschen Börse in andere Teilbereiche integrieren. Clearstream haben wir als Subcustodian integriert. Aber wenn ich auch an die Eurex denke, gibt es da viel, viel mehr Möglichkeiten, die wir auch noch machen können.
Ja. Also voll auf globalen Wachstumskurs.
Absolut.
Ja, wunderbar. Stan van der Straten, CEO Crypto Finance AG. Hat mir riesig Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst. Und ich wünsche euch natürlich viel Erfolg und auf eurem Expansionskurs. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ja, herzlichen Dank, Jakob. Hat mich gefreut. Danke.